Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Moin und willkommen hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir werfen heute mal wieder einen kleinen Blick zurück auf die Mitgliederversammlung diese Woche beim HSV. Und wir, das heißt in diesem Falle der Kollege Sven Schulze, ist wieder dabei. Moin.
Ja, moin Tanja, hallo.
Und wir haben natürlich auch noch einen Gast uns eingeladen, nämlich einen Gast, der auch tatsächlich vor Ort war. Hallo Nando.
Hi, moin ihr beiden.
Ja, Sven und ich waren eher virtuell dabei. Du warst direkt vor Ort, Nando. Wie war denn die Halle? War das eher so wirklich so turnhallig, wie es im Livestream aussah, oder war das okay?
Nein, das war okay. Also es war halt natürlich ein bisschen gemütlicher. Die Sitzreihen waren relativ weit vorn, vor dem Podium da, wo auch der Vorstand saß und die Versammlungsleitung. Das war schon ganz nett gemacht. Also für so eine kleine Mitgliederversammlung war das schon ganz cool. Es hatte ein etwas familiäreres als im Stadion. Und ich glaube, das war in dem Fall auch angemessen bei der Anzahl der Personen, die gekommen sind. Ich meine, bei 300 Mitgliedern und vielleicht noch irgendwie 50 Leute drumherum, die nicht mitgezählt wurden, war das schon okay so.
Weil ist ja im Prinzip sind das ja trostlose Zahlen. 300 Mitglieder, das ist ja... Ja, ein Prozent bei 80.000, man könnte es umrechnen, muss man aber nicht. Nee. Ist es also kaum der Rede wert. Müssen wir uns da jetzt dran gewöhnen?
Das hoffe ich nicht. Und die Terminierung ist sicherlich etwas, was zu kritisieren ist. Natürlich muss man bedenken, es gibt eine Pandemie und die eigentliche Versammlung ist ausgefallen. Aber Mittwochabend um 18 Uhr ist einfach schwierig. Und die Aussage auf der vorherigen Mitgliederversammlung war, dass der HSV sich bemühen möchte, dass wieder mehr Mitglieder zu dieser Versammlung kommen und es einen größeren Austausch gibt. Das ist natürlich mit so einer Terminierung nicht förderlich, das ist nicht gelungen. Und ich hoffe nicht, dass wir uns daran gewöhnen müssen. Vor allen Dingen, wenn man schaut, wie der Dialog auf dieser Mitgliederversammlung war, denn das ist ja eigentlich genau so sollte er eigentlich aussehen im Großen und Ganzen. Und so ist er auch förderlich und gewinnbringend.
Ich würde aber mal sagen, dass, ohne da jetzt vorauszugreifen, aber sobald du irgendwie 500, 600 bis 1000 Leute bei einer MV hast, hast du auch nicht mehr diesen Dialog.
Ja, da spricht natürlich die Erfahrung der vielen Jahre, wo auch sicherlich die Fanlandschaft ein bisschen gespaltener war als jetzt. Momentan, auch in den letzten Jahren in der zweiten Liga, war es ja doch relativ friedlich innerhalb der Fanszene. Also da gab es keine großen Lagerbildungen, zumindest ist meine Erinnerung, sodass es vielleicht ein Versuch wert wäre, mit mehr Leuten als nur 300, vielleicht auch mal wieder mit 1000. Auch das ist natürlich keine große Zahl bei 88.000 Mitgliedern, aber es ist ja auch utopisch zu glauben, dass irgendwie 50% der eingetragenen Mitglieder zur Versammlung kommen. Das wird ja auch nicht passieren.
Das denke ich auch. Also mal davon abgesehen, dass dieser Mittwochsabendstermin tatsächlich unglücklich ist. Und da ich gehe auch davon aus, dass es jetzt eine Ausnahme aus Pandemiegründen ist. Aber ich glaube auch nicht, dass bei der Versammlungslage, also bei der Thematik und so weiter, dass an einem Sonntag mehr Leute da gewesen wären. Also nicht signifikant mehr. Lass es 100 mehr sein, aber diese MVs in Zwischenjahren, wo keine Wahlen anstehen und so weiter, sind normal maximal 400 bis 500 Leute da.
Ja, absolut, das stimmt schon. Und ja, vielleicht ist es sogar ganz gut, dass wenn keine Wahlen sind, dass dann trotzdem Leute kommen, um den Dialog zu führen. Also das ist vielleicht ganz angenehm, weil Wahlen bringen ja immer eine gewisse Schärfe mit rein. Wobei ich auch in der vergangenen Mitgliederversammlung an gewissen Stellen mehr Schärfe erwartet hätte, aber es war deutlich gesitteter, auch zu kritischen Themen. Das fand ich wirklich großartig.
Ja. Gut, ich denke mal, da kommen wir gleich nochmal im Einzelnen drauf zu sprechen, was du da jetzt meinst. Lass es doch einfach mal so ein bisschen von vorn nach hinten durcharbeiten. Ich habe mir mal die Tagesordnung aufgemacht hier. Die Ehrung brauchen wir im Prinzip nicht weiter zu kommentieren. Das liegt nicht an uns, obwohl ich das nach wie vor toll finde, wie viele Leute doch 50 oder gar 75 Jahre im Verein sind.
Ich finde es auch grundsätzlich, ich mag diese Ehrung.
Ja.
Wir sind, das ist einfach ich hätte beinahe gesagt Geschäft, aber das ist tatsächlich der Kern eines eingetragenen Vereins, eines Breitensportvereins, dass man auch mal darauf hinweist, hier, nicht nur die Fußballer, nicht nur die Profifußballer, sondern auch noch andere Sparten, die wirklich Erfolge einfahren und den HSV auch international vertreten. Ich mag das, das ist schön.
Ja, ich habe das von Tanja gelernt, dass das dazugehört bei der letzten Mitgliederversammlung, wo wir zusammensaßen, hat sie mich darauf hingewiesen, das gehört nun mal dazu und damit hast du auch vollkommen recht. Und ich habe auch am Mittwoch die Ehrung sehr genossen. Ich habe mich irrsinnig darüber gefreut, dass unsere HSV-Frauenmannschaft vom Fußball so viel Applaus bekommen hat für eine tolle sportliche Saison. Einfach mal so. Ja, die haben nicht den Aufstieg geschafft und waren am Ende ganz traurig und kriegen dann donnernden Applaus. Das ist tatsächlich ein Stück das, was eine Mitgliederversammlung ausmacht, dass man eben diese Abteilung, einzelne Sportler oder Ehrenamtliche oder Hauptamtliche, die da Großes bewegen für die Mitglieder, dass die da ihre Anerkennung bekommen, und zwar von den Menschen, die da sind und dann auch ehrlich, fair und laut mit Applaus. Das ist schon toll, das stimmt schon.
Also mir war schon teilweise ein Ticken too much, wo man gedacht hat, dass der eine oder andere vielleicht in einer Welle geritten ist. Also das, obwohl ich mich auch sehr gefreut habe, ich bin da vollkommen bei euch. Aber mir war schon fast too much. Auch im Vergleich zu den anderen Sportlern, die da noch waren. Ne? Also muss man auch dazu sagen.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber Fußball ist nun mal die größte Nummer beim HSV und dann hat das wahrscheinlich da ein bisschen mit den Ausschlag gegeben. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich sollte man jedem Einzelnen, der eine Ehrung bekommt, den gleichen Applaus zugestehen, weil es einfach dann fair wäre. Verstehe ich schon.
Gefreut habe ich mich persönlich für den Ehrenpreis für die ehrenamtliche Tätigkeit für Anna Stöcken. Das fand ich klasse, weil ich das so schade fand, wie sie bei der Supporterswahl nicht gewählt worden ist. Klar, da ist das gesamte Team gewählt um Sven Frese worden. Aber da habe ich mich wirklich gefreut, weil sie ja nun auch wirklich so ein Hans Dampf in allen Gassen ist. Weiß ich, wie es euch geht, aber
auf fand jeden ich Fall. Klasse. Ja, fand ich auch gut.
Also möchte ich auch nochmal hervorheben.
War auch absolut verdient, dass sie den Ehrenamtspreis gekriegt hat, weil die macht so viel.
Genau.
Das muss einfach mal dann auch in so einem Rahmen erwähnt werden und Applaus abholen und so weiter.
Ja, das war großartig, als ihr Name fiel. Ich saß neben Timo Horn, unserem ehemaligen Abteilungsleiter Supporters Club, der ist auch sofort aufgestanden und meinte, wenn es jemand verdient hat, dann sie für das, was sie alles macht. Und das ist genau der Moment auf der Mitgliederversammlung, der einfach wichtig ist. Das war großartig.
Ja, ausnahmsweise mal einer Meinung. So, dann kommen wir
mal zu. Wie konnte das passieren?
Immer noch keine Streitkultur im Verein, das ist scheiße.
Geht gleich los.
Streiten wir uns doch mal über den Vortrag unseres Vorsitzenden. Wie hat er euch gefallen? Wie hast du Marcel Janssen erlebt, Nando?
Ist unser Präsident, nicht unser Vorsitzender.
Mensch, okay, geht schon los, grade, ne? Wir sind beim Vorsitz. Ist Marcel schon durch? Aber er ist ja Vorsitzender des Aufsichtsrats. Aber
ja, genau.
Genau. So, und er hat als Präsident gesprochen. Und ich glaube, Marcel wird einfach kein großer Redner mehr auf solchen Veranstaltungen. Er ist einer der wenigen, die das eben noch ablesen. Das ist nicht seine große Stärke. Es wirkt dann immer so ein bisschen unsouverän und so ein bisschen, ich muss diese Pflicht erfüllen. Das ist rein natürlich die subjektive Betrachtung, wenn ich ihm zuhöre, wie er seinen Vortrag hält. Inhaltlich scheint ja das Präsidium gemeinsam wirklich tolle Dinge anzustoßen. Aber ein großer Redner wird Marcel einfach nicht mehr.
Ich finde es immer lustig, dass man den Rheinländer immer noch durchhört.
Ja.
Und zwar sehr deutlich. Also noch ein paar Jahre und der klingt wie Berti Vogts.
Vielleicht sollte mal 14 Tage zu mir in Urlaub kommen oder so. Dann werden wir ihn mal des Norddeutschen mächtig machen.
Ja, aber insgesamt, er ist kein guter Rhetoriker, wird er auch nicht mehr werden. Immerhin hat er keine PowerPoint-Präsentationen abgelesen. Das ist schon mal ein Mehrwert gegenüber dem vergangenen Jahr. Also da hat er sich entwickelt.
Ja, das hat er wohl auch um die Ohren gekriegt, ne?
Ich hoffe es.
Ach, nicht von dir.
Ne?
Hat sich wieder nicht getraut. Ja, was ich weiß nicht, inhaltlich brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter einzugehen. Ne? Das ist alles schicki. Mitgliederzahlen, klasse, dass die wieder auf Vor-Pandemie-Niveau sind. Langsam sprechen. Ich bin noch nicht ganz wieder auf Vor-Pandemie-Niveau. Ich habe noch so ein bisschen. Aber ansonsten, ist euch inhaltlich bei Marcel noch irgendwas aufgefallen? Nando, dir?
Nein, also ich fand es auch, das war alles vernünftig, positiv und mir hat sehr gut gefallen, dass der Fokus des Präsidiums, also auch Bernd Wehmeyer und Michael Papenfuß da ganz klar den Breitensport in den Vordergrund gestellt haben und gezeigt haben, was sie alles tun wollen, in welche Richtung es gehen soll. Paul Hauenschild soll modernisiert werden. Dann gibt es die neue Breitensportanlage in Dulsberg, die Indoor-Soccerhalle mit den Tennisplätzen, die modernisiert und erweitert werden soll. Dass man sich ein bisschen breiter aufstellt an verschiedenen Orten und eben den HSV nicht nur für den Breitensport jetzt nur noch in Norderstedt sieht, sondern versucht, sich ein bisschen zu verteilen. Das ist eine großartige Sache. Es wird wirtschaftlich gearbeitet. Das ist alles sehr gut, was beim e.V. passiert. Das sieht hervorragend aus und da gab es ja auch überhaupt keine großen Kritikpunkte aus der Mitgliedschaft und ich würde schon sagen, dass da gewisse Personen anwesend waren, die das beurteilen können und auch die Redezeit hätten nutzen können, um da was anzubringen, aber das gab es ja diesmal nicht.
Also ich denke, beim e.V. ist tatsächlich alles in Butter.
Ja. Ich habe mich übrigens gewundert, wie Bernd Wehmeyer ja seine Sachen vorgetragen hat. Das fand ich gar nicht schlecht. Also wusste ich noch nicht ganz so, was uns da jetzt erwartet, aber ich fand, er hat das fürs erste Mal hat das wirklich gut gemacht.
Ja. Oh, Bernd Wehmeyer ist wirklich eine Lichtgestalt, das darf man so sagen. Ja. Also sein ganzes Auftreten, diese ganze Klasse, diese Höflichkeit und ja auch Eleganz, wie er da mit seiner Person da auftritt, das ist großartig. Ich meine, das ist eine Legende des Vereins und des Fußballs beim HSV und der ist so entspannt, seriös und freundlich und offenherzig. Das ist großartig und der hat da einen ganz tollen Vortrag gehalten, ganz authentisch und er ist auch durch die reingelaufen, hat Hallo gesagt, hat sich Zeit genommen, mal mit jemandem zu sprechen, der ihn angesprochen hat, ein Autogramm gegeben. Ganz entspannt, ganz fein. Das ist ganz, ganz toll, dass wir mit Bernd Wehmeyer so eine alte Legende in ehrenamtlicher, führender Position im e.V. haben.
In der AG ist er ja auch noch beschäftigt, ne? Da haben sie ihn ja.
Ja.
Er sagt seit 3 Jahren, ich will in Rente gehen, aber irgendwie lässt der HSV ihn nicht.
Ja. Verständlich.
Will man auch nicht gehen lassen.
Nee.
Der Mann hat halt gute Kontakte.
Ja, natürlich. Nein, also wie gesagt, ich wusste bloß auch so von der Redeart her nicht, was uns da oder erwarten sollte, aber ich war auch sehr angetan von dem, wie er es vorgetragen hat und was er vorgetragen hat. Ja. Sonst noch was zum e.V.? Ich glaube, wie gesagt, Mitgliedszahlen haben wir gesprochen.
Positives Ergebnis trotz Corona. Die ganzen Jahre immer noch leichten Gewinn gemacht.
So wie ein e.V. das machen soll.
Ja.
Nicht zu viel, nicht zu wenig. Wunderbar.
Ja. Und gute Zukunftsaussichten, also was Nando schon angesprochen hat, den Ausbau wie in Norderstedt und die neuen Anlagen, die noch ein bisschen den HSV wieder mehr in die Stadt reinziehen. Das ist wirklich eine gute Aussicht.
Denke ich auch. Ja, dann wollen wir jetzt ein kleines Break machen, bevor wir zur AG gehen? Können wir eigentlich machen, ne? Bitte sicher. Ja. Thematisch. So rein thematisch. Ein thematisches Break. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hallo zurück beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Tanja und ich haben uns den Nando eingeladen, um die Mitgliederversammlung vom vergangenen Mittwoch einmal Revue passieren zu lassen. Mit dem e.V. sind wir schon soweit durch. Das ging schnell, das war schön. Da gab es nichts zu meckern. Aber jetzt kommt ja die AG und da haben wir immer was zu meckern. Nando, der für den Aufsichtsrat hatte Andreas Peters das Wort ergriffen. Aufsichtsrat, hörte
ist
sich alles...
Ist irgendwas aus der Rede hängen geblieben?
Oder sagen wir es so, genau.
Nein, tatsächlich nicht. War jetzt nichts Besonderes. Das ist aber auch okay. Ja. Also das ist okay. Der Aufsichtsrat muss sich da nicht großartig in den Fokus spielen. Er hat gesagt, wie berichtet wurde, an den Aufsichtsrat in den schwierigen Zeiten, alles in Ordnung. Jetzt bin ich nur zwiegespalten, ob der Aussprache zum Aufsichtsrat. Es gab die Diskussion, die haben wir alle mitbekommen, in den letzten Wochen oder die Medienberichte, es war keine Diskussion, es waren Medienberichte. Wie geht es weiter mit Jonas Bold? Wird sich von ihm getrennt? Will der Aufsichtsrat sogar Walter weghaben? Und ich bin zwiegespalten, weil es dazu keine Wortbeiträge gab. Also finde ich das jetzt gut, dass man das einfach ignoriert hat, dass das in der Presse so hochgekocht wurde? Oder hätte die Mitgliedschaft an der Stelle mal das Wort ergreifen müssen, um den Aufsichtsrat mal zu fragen, warum sie so wie oder warum sie eben so gehandelt haben mit diesen Berichten, wie sie es eben getan haben, neben diese zu ignorieren. Da bin ich mir nicht sicher. Da hatte ich zum ersten Mal eigentlich erwartet, dass jetzt eine Schärfe reinkommt, dass da Zug reinkommt in die Versammlung, in der Diskussion. Und das ist halt nicht erfolgt. Und jetzt frage ich mich, sind wir da einfach friedlich und genügsam und haben gesagt, komm, was die Medien schreiben, ist uns egal, weil die Ergebnisse am Ende ja oder dass nicht eingetreten sind, die zu befürchten waren, die Medien irgendwie hervorprognostizieren wollten. Oder, ja, weiß ich nicht. Also müsst ihr mir mal helfen. Ich hatte da wirklich eigentlich erwartet, da fängt es an zu scheppern.
Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist schon die Resignation oder immer noch die Resignation aus Vor-AG-Zeiten, dass man den Aufsichtsrat da nicht irgendwie da den Maulwurf rausfischen kann oder so, das ist normal. Und am Ende stellt sich jeder Aufsichtsrat hin und sagt, ich habe nichts nach draußen gestochen und warum sollte ich mich dann dazu äußern, wenn es nicht von mir kam? Und von daher, wir müssen das nur intern regeln, wir bereden das alles intern, da müssen wir nicht groß nach außen gehen. Also das kennen wir ja alles schon. Das ist seit 10, 15 Jahren immer das Gleiche. Ja.
Dazu muss man natürlich sagen, ich bin da ganz bei Nando. Also die Nachfrage, ob dieses Themas, ob das denn sein muss, dass sowas wieder in die Öffentlichkeit kommt, wenn solche Sachen anscheinend auf Sitzung behandelt worden sind, die hätte aus der Mitgliedschaft kommen sollen. Dass du vom Aufsichtsrat dann öffentlich keine Stellungnahme dazu kriegen kannst, die nicht weiterführt, dass er sagt, oh ja, war scheiße oder sonst was, dann würden sie ja irgendeine Schuld eingestehen. Und da sie ja alle der Meinung sind, dass es nicht aus ihrer Umgebung kommt, wird da auch keiner was sagen. Also Andreas Peters hätte auch nicht viel sagen können. Aber die Frage hätte meiner Meinung nach schon kommen sollen. Da bin ich bei Nando.
Ja, weil auch wenn der Aufsichtsrat natürlich keine Namen nennt oder vielleicht die Schuld eingesteht, aber es ist ja trotzdem, eine Wortmeldung ist ja auch ein Signal.
Genau.
Es ist ein Signal an den Aufsichtsrat, dass wir als Mitglieder diese Handhabung zumindest kritisch sehen und eine Erläuterung haben wollen. Man hätte ja auch fragen können, warum habt ihr auf diese Medienberichte nicht reagiert? Dann hätte man mit dieser offenen Frage ja nicht gesagt, sagt uns, was da passiert ist, sondern erklärt uns doch bitte, warum ihr da keine Stellungnahme abgegeben habt. Warum habt ihr so gehandelt, damit wir verstehen, warum der Aufsichtsrat sich da zurückgehalten hat mit bis zum ja fast bitteren Ende, bis Marcel Janssen mal ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, Diskussionen zwischen den Vorständen gehen uns nichts an. Das muss der Vorstand unter sich klären. Sinngemäß in etwa hat er das ja mal vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, beim Benefitspiel für die Ukraine gesagt.
Genau.
Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es Resignation ist, wie Tanja es eben angesprochen hat, oder ob einfach die Mitgliedschaft erleichtert war und ist, dass das, was in den Medien spekuliert wurde, einfach nicht eingetreten ist. Und deswegen gesagt hat, gut, dann müssen wir hier jetzt das Fass nicht nochmal aufmachen und lassen es ruhig angehen. Auch das ist ja eine gewisse Lernkurve vielleicht bei der Mitgliedschaft, weil die Diskussionen wurden ja dann teilweise in Vorjahren, wo man es eben probiert hat, auch schnell sehr unsachlich und irgendwann drehte man sich komplett im Kreis. Es dauerte ewig, weil jeder noch sagen müsste, ihr seid böse und Fingerpointing. Das ist komplett weggefallen und deswegen bin ich so zwiegespalten. Hätten wir den Aufsichtsrat zumindest ein Signal geben müssen? Ich denke schon. Ich habe mich aber selber auch nicht hingestellt, deswegen muss ich mich selbst mit in die Kritik einbeziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn es am Ende nicht zu einer Eskalation kommt, aber wir haben das Signal nicht gesendet für den Fall, dass eine solche Situation nochmal auftritt. Und da tue ich mich ein bisschen schwer beim Aufsichtsrat.
Man muss natürlich auch ganz klar sagen, jetzt verfalle ich in den Konjunktiv. Hätte man nicht die letzten 5 Saisonspiele gewonnen, dann wäre diese Diskussion ganz anders ausgeartet. Da braucht man ja kein Prophet zu sein oder kein Seher, um das sagen zu können, sondern das ist eine Tatsache. Also dann wäre da ganz was anderes rausgeschwappt. Und diese Unruhe, die ist halt latent immer da, ist auch eigentlich nichts Verwerfliches, dass da unterschiedliche Herangehensweisen sind, dass der eine sagt, ich möchte so, und der andere sagt, ich glaube aber nicht, dass wir damit zum Erfolg kommen. Finde ich nicht mal verwerflich. Schön wäre es natürlich, wenn das nicht nach draußen sickert.
Nochmal so ein kleiner Zwischenruf. Es ist halt der Aufsichtsrat der AG. Ja. Und das ist eine Freiwilligkeit, dass die sich überhaupt hinstellen und sagen, was im abgelaufenen Geschäftsjahr passiert ist. Die sind der Mitgliedschaft keine Rechenschaft schuldig. Ja. Ist einfach so. Deswegen können wir uns da auch. Ich bleibe bei meinem Resignationsansatz. Es ist halt auch scheißegal, ob sich da jetzt einer von den Mitgliedern hinstellt und nachfragt. Als Mitgliedschaft haben wir keinen Einfluss auf den Aufsichtsrat. Wir können halt, Marcel Janssen hätten wir ansprechen können und den
genau
in die Mangel nehmen können, aber nicht den Aufsichtsrat in Person von Andreas Peters in dem Augenblick.
Gut. Ja, ich denke, dann können wir den Aufsichtsrat auch so ein bisschen ad acta legen. Danach kam dann der nächste hölzerne Vortrag, abgelesen mit PowerPoint-Präsentation von Jonas Bold. Also Tanja ist dabei eingeschlafen, hat sie mir erzählt.
Total.
Nein, Tanja, erzähl mal.
Jonas Bold, ich komme nochmal zurück zu seiner ersten Mitgliederversammlung. Da saßen Sven und ich nebeneinander und Sven meinte nur so, boah, ist der trocken. Und naja, mittlerweile ist er sehr locker. Er hat noch nicht mal irgendwie Zettel in der Hand, sondern redet einfach frei, kriegt seine Sachen auch alle untergebracht und wirkt sehr engagiert, wirkt, als wäre er mittlerweile tatsächlich beim HSV absolut angekommen. Fand ich gut.
Lando, wie hat er dir gefallen?
großartig. Und zwar aus genau den Gründen, die Tanja gerade genannt hat. Diese gelöste, positive Art, die fand ich wirklich toll. Ein kurzer Schwenk an die Frauenfußballmannschaft. Dazu eben auch mit einer gewissen Freude über eine Saison zu sprechen, die am Ende negatives Ende hatte. Oder in Anführungsstrichen negativ. Man hat ihm schon angemerkt, wie gut ihm das getan hat, dass er in dieser Saison mit dem gleichen Trainer reingeht, dass dann nicht wieder alles neu gemacht werden muss. Und es fiel ihm deutlich leichter. Er wirkte sehr entspannt, aber auch fokussiert, um der anwesenden Mitgliedschaft und allen, die auch zugeschaut haben über den Stream, aber eben auch, was dann die Medien daraus machen würden, wenn er spricht, die ja auch da waren. Das hat er alles ganz hervorragend rübergebracht und das hat mir wirklich gut gefallen. Das war ein guter, fast schon sehr guter Vortrag von einem Sportvorstand, der natürlich keine Internas und Details, was Transfers, Verträge und so, aber er hat sehr glaubhaft diesen Entwicklungsmoment des HSV abbilden können und das aus sportlicher Sicht, und das fand ich richtig gut.
Ja, also ich glaube, da gibt es nicht viel zuzufügen. Das war schon ein guter Vortrag und dem Letzten muss eigentlich klar geworden sein, dass wir da keinen schlechten Vorstand haben in Sachen Sport.
Und was man an der Stelle vielleicht noch erwähnen muss, Jonas Bold hat klar das Saisonziel definiert. Das hat er letztes Jahr auch nicht gemacht. Er hat sich aber dieses Jahr hingestellt, hat erklärt, wie er Entwicklung sieht und wie er sie aus der letzten Saison gesehen hat und hat klar gesagt, dass der nächste Entwicklungsschritt ist jetzt der Aufstieg. Da ist einfach ein roter Faden jetzt vorhanden in der Art und Weise, wie er sportlich den HSV leitet. Das war vielleicht nochmal so ein Punkt, wo ich einfach sage, da war die Verbindlichkeit auch da zu sagen, ja, das ist unser Ziel, ja, daran werden wir uns messen lassen und ja, diese Entwicklung müssen wir voranbringen. Das fand ich einfach auch mal konkret und zwar nicht erst, wenn der Kader steht und wenn der erste Spieltag ist oder vielleicht nach dem ersten Spieltag, im ersten Interview, nach dem Spiel, sondern jetzt. Jetzt, bevor es ins Trainingslager geht, bevor die heiße Phase der Vorbereitung beginnt, jetzt schon zu sagen, wir haben ein klares Ziel und es ist die logische Folge aus der letzten Saison. Das ist gut, das ist verbindlich und das gibt uns allen einen klaren Punkt, an dem wir uns festhalten können, wenn wir natürlich wieder Bundestrainer und Sportchef in der laufenden Saison spielen, alle zusammen. Das finde ich gut.
Ja, ich glaube, gibt es gar nicht viel anzumerken. Eingehen müssen wir natürlich noch auf die Nachfrage, die das Mutzel-Thema dann behandelt hat.
Oh ja.
Es war ja so, dass Jonas Bold auf das Miteinander sehr positiv eingegangen ist und da auch einen großen Wert drauf gelegt hat in seinem Vortrag, dass man sehr offen und vernünftig miteinander umgehen kann. Und dann fragte ja ein Mitglied, Namen habe ich vergessen, ob das denn bei der Personalie Mutzel auch so gelungen sei oder nicht, um das mal so auszudrücken. Im Gegenteil, er hatte ja noch ganz andere Vergleiche gebracht, aber das Nordkorea-Thema nehmen wir jetzt nicht auf.
Boah, furchtbar, furchtbar.
Das war auch widerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Nachfrage, muss man wieder sagen, die war berechtigt,
ja,
finde ich.
Ja.
Also ist wieder was an die Öffentlichkeit gekommen, die Degradierung war an der Öffentlichkeit und ob das denn so sein muss, wie es gewesen ist, muss man so dahingestellt lassen. Das muss natürlich so ein Chef sagen, aber das darf man gerne hinterfragen.
Absolut.
Aber die Art und Weise war nicht ganz so gelungen, sagen wir mal so.
Nein, also auch das kennen wir. Ne? Jeder hat das Recht, das Mikrofon zu ergreifen und jeder hat eine andere Art, eine solche Frage oder einen solchen Beitrag zu stellen. Nordkorea ist absolut widerlich und geschmacklos. Das ist beim HSV einfach, das gehört sich nicht. Aber die Nachfrage zur Thematik Mutzel ist absolut wichtig gewesen an dieser Stelle. Das, was wir beim Aufsichtsrat sozusagen verpasst haben, haben wir beim Sportvorstand dann wahrgenommen, nämlich diesen Punkt mal anzusprechen, weil es an die Öffentlichkeit geraten ist. Das, was Jonas Bold und wie er es erklärt hat, fand ich sehr gut. Da war das Maß an Offenheit und Detail war da, was er sagen kann in der Öffentlichkeit, auch wenn es eine Mitgliederversammlung ist, die Aussagen kommen an die Öffentlichkeit. Und ich finde, er hat das sehr, sehr gut dargestellt, was da passiert ist. Und er hat aber auch sehr klar, durch die Blume natürlich auch gesagt, wir werden natürlich Mutzel nicht entlassen, um eine Abfindung zu bezahlen, weil wir hier, das wollen wir nicht. Warum sollten wir das tun? Wir wollen ihn nicht loswerden, aber wenn er die Konsequenzen aus den Geschehnissen ziehen will, dann kann er das gern tun. Und das finde ich in Ordnung. Das finde ich in Ordnung, denn Michael Mutzel ist in einem klassischen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, wie wir auch, wenn wir angestellt sind. Und wenn man in einer Führungsposition ist und sich da Fehler erlaubt, dann ist der Arbeitgeber berechtigt, dir einen Teil deiner Führungsaufgaben wieder zu entziehen, wenn er der Meinung ist, dass du diesen nicht nachkommst. Wenn du daraus persönliche Konsequenzen ziehen möchtest, ist es dir frei, das zu tun. Aber warum sollte der HSV jetzt ihm eine Kündigung aussprechen, die er anfechten kann und dann sich wahrscheinlich noch eine Abfindung holt? Nö, warum? Sehe ich überhaupt nicht ein.
Vertrag läuft noch ein Jahr und dann kann er auch sein Wissen einfach noch einbringen, solange er das vernünftig macht. Und
das scheint er ja auch zu tun. Ne? Das muss man auch dabei sagen, auch so wie Bolt das betont hat, dass die Prozesse, die Mutzel angestoßen hat, dass das alles wunderbar läuft und er in seinem Aufgabenbereich funktioniert.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, Sven, und den muss man auch nochmal deutlich machen. Michael Mutzel ist sicherlich nicht begeistert darüber, dass er nicht mehr Sportdirektor in der Funktion ist, wie man sich einen Sportdirektor vorstellt. Er kommt aber seinen Pflichten nach. Er arbeitet weiterhin für den HSV. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, es ist eigentlich kein Problem in irgendeiner Form entstanden, dass jetzt hier gegeneinander gearbeitet wird. Aber es gibt eben das Problem, dass Michael Mutzel nicht mehr wie der klassische Sportdirektor nah an der Mannschaft ist oder auf der Bank beim Trainer sitzt und das Bindeglied zwischen dem Vorstand ist, der sich um den gesamten sportlichen Bereich kümmert, und der rein Profi-Zweitligamannschaft. Und da haben wir natürlich jetzt ein Thema. Wenn es aber die aktuelle Arbeit nicht behindert, dann schauen wir mal, wohin das führt. Aber soweit bin ich fein, sowohl mit der Erklärung, und die Erklärung ist ja schon, so hat es auch Jonas Bolt gesagt, Michael Mutzel hat von sich aus den Schritt gemacht, der dazu führte, dass es hier zu einem Spannungsverhältnis kam, der Konsequenzen nach sich gezogen hat. Ja.
Mir ist sehr, sehr deutlich geworden, was vorgefallen ist, ohne dass mir das jemand gesagt hat. Sagen wir es mal so. Und das fand ich klasse, wie Bolt das gehandelt hat.
Absolut.
Ebenso, als es um seinen Vertrag und den von Tim Walter ging, die Nachfrage, dass er betont hat, nie auf eine Vertragsverlängerung gedrungen zu haben, seit er hier ist, und aber für Gespräche bereit ist, aber er gerne mit Tim Walter jetzt schon verlängern würde. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Habe ich was vergessen?
Nö. Und das ist klar. Ja auch, das ist auch seine Kompetenz. Ja. Der Sportvorstand entscheidet über die Verträge der Angestellten im Profibereich. Und wenn Jonas Bolt dem Trainer eine Vertragsverlängerung anbieten möchte, dann kann er das tun. Das ist seine Kompetenz, das ist seine Verantwortung. Und ansonsten finde ich es auch vollkommen legitim, als Sportvorstand zu sagen, wenn ihr mit mir verlängern möchtet, ich bin dazu bereit, diesen Weg hier weiterzugehen. Natürlich. Also warum soll er diese Bereitschaft nicht signalisieren? Damit kann man ihm natürlich einen Strick geben und sagen, du forderst ja hier wieder eine Verlängerung. Aber warum, wenn er gefragt wird, soll er nicht ehrlich sagen, ich habe Spaß daran, ich möchte gerne hier bleiben? Das ist doch vollkommen okay. Also ich habe da das hat er wirklich sehr, sehr gut klargestellt. Und auch, wie seine letzte Vertragsverhandlung zustande gekommen ist, dass man eben mit seiner Arbeit so zufrieden war und den Vertrag vorzeitig verlängert hat, um eben ihn auch zu binden und ihm das Vertrauen weiter auszusprechen. Ja, so funktioniert das Geschäft. Ja. Also,
und vor allen Dingen, in einem Jahr laufen die Verträge aus, sowohl von Walter als auch von Bolt. Und die haben zusammen was auf die Beine gestellt, möchten gerne zusammen weitermachen. So what?
Ja, und dann kommt ja auch noch dazu, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Wir können doch nicht bis zum nächsten Mai warten. Wir müssen ja spätestens im Winter anfangen, die neue Saison schon vorzubereiten. Und wie soll das gehen, wenn du nicht weißt, ob du noch weiter dabei bist? Also, das geht nicht. Wenn ich nicht weiß, welcher Trainer es ist, kann ich die Spieler nicht anfangen anzusprechen. Und wenn ich nicht weiß, ob ich überhaupt noch dabei bin, geht auch wieder das Thema mit Kompetenz hier und das ist wieder der Alte ist schuld und der Neue kann nichts dafür. Das soll der Mist. Also genau. Da muss man doch mal sich, klar, da muss man ein Commitment finden und sagen, ja, mit Jonas Bold. Und wenn Jonas Bold sagt, auch ja, mit Tim Walter, ja, dann verlängert doch bitte die Verträge, macht sie vernünftig, macht da keinen Rentenvertrag draus, macht es gerne leistungsbezogen, aber 2 Jahre verlängern, warum denn nicht? Also das ist doch kurzfristig genug im heutigen Fußballgeschäft.
Also ich hätte gern noch die Transferphase abgewartet, dass man die abgeschlossen kriegt und dann bis August und dann im September den Vertrag verlängert. Das wäre so mein Fahrplan. Aber wer, was weiß ich denn ich, wie das intern abläuft.
Aber das ist ja auch ein realistischer Fahrplan, ja, oder? Also der Fokus liegt jetzt klar auf dem Trainingslager und auf Transfers. Genau. Da wird man sicherlich nicht jetzt 2 Wochen lang abends im Élysée anfangen, über Verträge zu diskutieren.
Hoffe ich.
Aber davon gehe ich auch aus, hoffe ich auch. Aber dass man sich nach dem Abschluss der administrativen Tätigkeiten vor der Saison dann irgendwann hinsetzt und sagt, so komm, wie kommen wir jetzt zusammen, 2 Jahre, was kostet der Spaß, was brauchst du, was können wir da anbieten? Mein Gott, machen. Einfach machen. Ja.
Und so wie ich Jonas Bold einschätze, wird er auch eine Klausel einbauen, dass wenn dann halt am irgendwie Saisonziel verfehlt wird, dann sinkt die Abfindung um X Prozent, also 50 plus ja, Prozent. Und das traue ich ihm zu. Also,
ja, und wenn der HSV daraus gelernt hat, dann gibt es auch eine Gehaltssteigerung für Tim Walter erst, wenn er den Aufstieg geschafft hat. Ja. Ist doch alles in Ordnung. Ganz normales Fußballgeschäft. Und ich habe auch den Eindruck, genau wie ihr auch, dass hier eine Lernkurve auch beim HSV stattgefunden hat und dass man das schon mit Bedacht macht. Und das ist auch gut so. Nur Bedacht bedeutet trotzdem nicht, dass man bis zum letzten Moment wartet, um dann zu sagen, jetzt könnten wir verlängern, weil das klappt im Fußballgeschäft einfach so nicht. Genau.
Wieder das gleiche Thema. Nachfrage berechtigt, Antwort gegeben, läuft. Braucht man. Ja. Haben wir viele Worte drüber verloren, aber im Prinzip ist das eine ganz selbstverständliche Sache. Ja.
Ich finde es eigentlich nicht so selbstverständlich, weil ich bin ja schon ein bisschen länger in diesem Verein.
Echt?
Und gucke mir des Öfteren mal Mitgliederversammlungen an. Und so viel Transparenz wie im vergangenen Jahr habe ich beim HSV noch nicht erlebt. Und ich wüsste auch nicht viele Fußballclubs, Fußballprofi-Clubs, die so transparent kommunizieren. Das betrifft jetzt auch den nächsten Punkt mit...
Ja.
Thomas
ja.
Wüstefeld, aber... Den
hätte ich nämlich noch abgewartet, bevor ich da mit der Lobhudelei anfange. vorher machen wir noch wieder einen Break und dann kommen wir zu dem, der ein Bündnis mit der Hamburger Wirtschaft schmiert.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Jetzt wird's wüst, das Feld.
Komm, das ja, die Wortspiele sind hier wie geschmiert, das haben wir schon erwartet.
Lando, du möchtest über Herrn Wüstefeld reden.
Oh je.
Rede mal.
Ich soll anfangen?
Ja, mach mal.
Wenn man Schulnoten für einen Auftritt eines Vorstandsvorsitzenden bei einer Mitgliederversammlung gibt oder dem Vorstand Nicht-Sport, kaufmännischen Vorstand, dann ist das aus meiner Sicht eine 1+, was Thomas Wüstefeld da gezeigt hat. In seiner nicht beschönigenden Art frei und direkt die finanziellen Probleme des HSV anzusprechen, nicht zu beschönigen und gleichzeitig dazu sagen, dass man an Lösungen arbeitet, war für mich schon ein Novum im Vergleich zu den Ergebnisbesprechungen der letzten Jahre. Und sein gesamter Auftritt wirkte so unglaublich souverän, aber eben auch trotzdem positiv gestimmt, obwohl er ganz klar gezeigt hat, dass wir in einer prekären finanziellen Situation sind. Wir können gewisse Dinge nicht bezahlen Wir müssen schauen, wie wir Gelder auftreiben, um notwendige Dinge außerhalb der Profimannschaft zu bezahlen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er aufgegeben hat, sondern dass er gewillt ist, Lösungen zu finden. Und das in einer Klarheit auch so der Mitgliedschaft zu sagen, das war einfach stark, was Thomas Wüstefeld da gezeigt hat auf der Mitgliederversammlung.
Naja, aufgeben ist für ihn ja auch keine Option, er ist ja Anteilseigner.
Natürlich, aber trotzdem war das, ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich persönliches Empfinden, wie so eine Rede auf jemanden wirkt, wenn man da sitzt, ihm zuhört und ob der Probleme weiß oder ahnt. Und ich fand es einfach, auch wie er erklärt hat, warum er beim HSV eingestiegen ist und in welcher Form und woher das kommt. Das war alles so klar und nachvollziehbar, dass man hier nicht die ganzen ehemaligen Vorwürfe einer kühnen Marionette und was weiß ich nicht alles, das ist alles nicht richtig. Jetzt hat er alles super klar und einfach dargestellt und das fand ich großartig.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin Thomas Wüstefeld, als er angefangen hat bei uns, sehr skeptisch gegenüber gewesen. Dieser Aufstieg aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand, finde ich, hat immer so ein bisschen Geschmäckle. Mhm. Zum Zweiten auch, weiß man dann auch nicht, was da wieder für ein Mensch kommt. Diese Unternehmensverflechtungen und so weiter, die er hat. Und wie gesagt, ich hatte da auch so ein bisschen Bammel. Und die hatte ich auch wirklich auf jeden Fall bis Dienstag. Was er Mittwoch da gesagt hat, ich bin vollkommen bei dir, Nando, fand ich auch großartig. Die Art und Weise, mit den Themen, aber auch mit den Nachfragen umzugehen, muss ich sagen, nötigt mir größten Respekt ab, sich da so hinzustellen und so anfassbar zu sein, also nicht nur, also so nahbar zu sein bei dem, was er sagt, so klare Worte zu gebrauchen, dass auch jeder weiß, was damit gemeint ist, anstatt sich hinter irgendwelchen bilanztechnischen Fachausdrücken da zu verstecken. Muss ich sagen, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und war für mich vielleicht die größte Überraschung und der größte Mehrwert dieser Mitgliederversammlung. Ja, das wollte ich nur mal so sagen. Tanja, du darfst ja gerne anderer Meinung sein.
Ich war auch durchaus positiv überrascht, auch weil ich Wüstefeld als Rhetoriker überhaupt nicht einschätzen konnte in dem Augenblick.
Genau.
Weil ich ihn noch so nicht habe sprechen gehört. Ich muss aber dazu sagen, auch wenn ich das inhaltlich alles gut fand und das auch alles sehr logisch klang, ich bin weiterhin skeptisch. Ich bin einfach da gebranntes Kind. Ja. Von einer Rede lasse ich mich noch nicht überzeugen.
Das ging auch Mike, mit dem ich mich dann so danach noch unterhalten habe, auch so, dass man eben sagt, ja, man hat dieses Vertrauen nicht. Eben aus den Punkten, die er angesprochen hat, vom Anteilseigner, Aufsichtsrat, Vorstand. So, das ist erstmal das Erste, wo wir schlucken. Auf der anderen Seite muss man ihm aber hoch anrechnen, also Wüstefeld, dass er auf alle Redebeiträge, die auf ihn gemünzt waren, die hat er sehr genau gehört und hat frei und ausführlich und klar Stellung bezogen zu den Punkten. Das fand ich schon beeindruckend, weil natürlich keiner von uns konnte ihn einschätzen. Er wurde eingesetzt und das war sein erster Auftritt vor der Mitgliedschaft. Und niemand wusste, was ist das für ein Typ. Auch da gab es wieder in den Medien, er will Mitarbeiter rausschmeißen, er will Bold rausschmeißen, es gibt Streit zwischen ihm und Bold, es gibt dies, es gibt jenes. Und dann steht da ein Mensch ganz souverän und spricht ganz klar und so offen wie eben möglich zur Mitgliedschaft, beantwortet Fragen und beschönigt eben, versteckt sich nicht hinter irgendwelchen, wenn ihr das aus der Presse habt, das stimmt alles nicht und geht wieder, oder mit irgendwelchen Fachbegriffen aus Bilanzen, sondern sagt, nee, wir müssen aufpassen, wir müssen sparen, wir haben gespart, wir müssen weiter sparen. Das ist auch mal eine klare Ansage. Das ist doch wirklich mal etwas, womit auch die Mitgliedschaft arbeiten kann, wenn der ein oder andere Transfer dann doch nicht stattfindet, weil man hat gehört, der HSV hat momentan nicht das Geld, um ans Limit zu gehen. Das kann er sich nicht erlauben. Das ist doch gut. Das ist doch wenigstens mal etwas mehr als das, was wir vorher wussten.
Und ich muss auch dazu sagen, ich bin auch noch nicht restlos davon überzeugt, dass wir in 3 Jahren schuldenfrei und alles wunderbar ist. Aber die Herangehensweise klingt für mich sehr plausibel und sehr schlüssig. Mehr möchte ich dazu noch gar nicht sagen. Und ich habe es vielleicht auch so positiv aufgefasst, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass ich so eine Art dieses Vortrags zu hören kriegen würde. Das habe ich wirklich nicht gedacht. Und darauf bezieht sich so meine positive Stellungnahme. Ob das nachher alles funktioniert und wie der HSV in 5 Jahren oder 7 Jahren aussieht, Versprechen hat er ja nicht gemacht.
Genau, er hat keine Versprechen gemacht, aber er hat zumindest glaubhaft vermittelt für diesen Auftritt, dass es zumindest einen Plan gibt, der über den nächsten Tag hinausgeht oder über das nächste Jahr. Dass man nicht sagt, ja, nächstes Jahr müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Diese Aussage ist halt auch nicht gefallen. Sondern er spricht ja klar von Lösungsansätzen, die nachhaltig sein sollen. Wie eben das Hamburger Bündnis, was eben angedacht ist, um eben den HSV wieder mehr in Hamburg und auch mit den Unternehmen, die eventuell als Sponsor für die ein oder andere notwendige Investition außerhalb der Fußballmannschaft zur Verfügung stehen. Das ist doch mal ein vernünftiger Ansatz. Ob er nun funktioniert, das werden wir sehen. Ob er alles hinbekommt, was er sich vornimmt, kann er uns auch nicht garantieren, hat er auch nicht getan. Und ob er vielleicht in einem Jahr dann alle seine Worte wieder ruft und wir dann doch wieder enttäuscht sind, auch das ist möglich. Aber der erste Eindruck, den ich habe, ist, da sitzt jemand, der wirklich versteht, was seine Aufgabe ist und er zumindest bereit ist, der Mitgliedschaft ein Stück weit ehrlich Rede und Antwort zu stehen. Und das finde ich erstmal grundsätzlich positiv und das hat mich gut abgeholt.
Einzige, wo es ein bisschen schwammig war, das war bei dem Shell-Thema.
Da haben sie sich in was reingaloppiert, wo sie jetzt ganz, ganz dringend suchen, wie sie denn da wieder rauskommen.
Ja, und das sehe ich auch so, dass das war doch noch sehr vage, was sie überhaupt vorhaben mit diesem Bündnis und so weiter. Aber ich bin natürlich gewillt, also fand erstmal gut, dass er das so gesagt hat, dass da in Kürze irgendwas folgen wird, wie das die Zusammenarbeit dann irgendwo verlaufen soll. Und das Zweite, muss man einfach mal sehen, was dann nachher bei rumkommt, um dann erst zu beurteilen, was da ist. Wichtig war, dass diese klaren Stellungnahmen aus der Mitgliedschaft kommen. Gerade dieser letzte Redebeitrag fand ich klasse, der auf Screenwashing dann eingegangen ist und hat mir sehr gut gefallen. Aber auch der Umgang ist professionell und wollen wir mal gucken, was da nachher rauskommt.
Was mir da gefallen hat, war, dass Thomas Wüstefeld den Fehler zugegeben hat.
Ja.
Er hat einfach gesagt, ja, okay, unsere Kommunikation war an dieser Stelle nicht gut. Das war ein Fehler, es war zu plakativ. Wir hätten da besser kommunizieren müssen und werden das nachholen. Inwieweit jetzt die Partnerschaft mit Shell wirklich den Werten entspricht, die wir vertreten und die auch berechtigte Kritik aus der Mitgliedschaft eingebracht hat. Der Beitrag war großartig von dieser Initiative, nur unser HSV, der junge Mensch, der sich da hingestellt hat und wirklich auch sachlich mit Thomas Wüstefeld gesprochen hat und Thomas Wüstefeld dann auch nochmal auf ihn zugeht und sagt, dann lass uns doch nochmal im größeren, längeren Dialog miteinander sprechen. So soll es sein. So soll es sein. Er hat auch alle aufgefordert, man kann mit ihm sprechen. Klar, natürlich können wir uns nicht alle jetzt vor die Geschäftsstelle stellen und sagen, ich hätte gerne einen Termin. Aber das Signal, dass er der Mitgliedschaft zuhört und bereit ist, Auskunft zu geben und sich auszutauschen in gewissen Punkten, das ist ein neues Entgegenkommen aus dem Vorstand, was wir so bis dato auch nicht so kannten. Er muss dem natürlich jetzt Taten folgen lassen, diesen Worten. Aber diesen Vertrauensvorschuss will ich ihm geben, bis ich vom Gegenteil überzeugt werde. Genau. Nämlich, wenn irgendwann der Mensch, der den Redebeitrag gehalten hat, dann sagt, tja, ich habe mich bemüht, aber leider hat es nicht geklappt und ich werd nicht angehört. Dann haben wir ein Problem. Aber dieses Problem will ich ja jetzt noch nicht sehen. Der Vertrauensvorschuss ist einfach aktuell da.
Sehe ich genauso.
Ja, hält er länger als ein halbes Jahr?
Nochmal, jetzt habe ich dich gerade akustisch nicht verstanden.
Hält der Vertrauensvorschuss länger als ein halbes Jahr? Weil noch wissen wir nicht, ob er dann überhaupt noch weiterhin im Vorstand ist.
Das ist ein guter Punkt. Grundsätzlich erwarte ich schon, dass der Dialog rund um Shell schneller vonstatten geht. Nicht jetzt, wo es in der, wo vielleicht gerade finanzielle Dinge im Vordergrund stehen, bis zum Saisonbeginn und die Thematik rund um Stadionmodernisierung, die jetzt gerade ansteht, ich glaube, heute war die UEFA da. Also es laufen gerade Themen, wo ich dem Vorstand zugestehe, dass er die priorisiert in der akuten, wo es akuten Handlungsbedarf gibt. Damit will ich das Thema Shell überhaupt nicht kleinreden. Aber der Dialog mit einem kritischen Mitglied kann sicherlich etwas länger warten. Und damit meine ich nicht 3 Jahre, aber 2, 3, 4 Wochen bis zum Saisonstart, als die aktuellen Themen, die anzugehen sind. Von daher ist der Vertrauensvorschuss sicherlich erstmal bis zum Ende seiner Amtszeit gegeben. Und wenn er dann verlängert wird oder wie auch immer, dann schauen wir mal. Aber ich erwarte schon, dass noch in den nächsten Monaten hier ein Feedback aus dem Verein kommt. Einmal zu Shell selbst, eine Klarstellung der Kommunikation. Aber ich auch als Mitglied erfahre, dass dieses angebotene Gespräch zwischen diesen beiden Personen auch stattgefunden hat.
Gut. Tanja, jetzt darfst du noch mal den Dialog würdigen. Nö, hast du schon, ne?
Ich habe die Transparenz schon gewürdigt. Ja.
Gut. Ich glaube, dann können wir diese Aussprache des diesmal wirklich Vorstands auch ja, abhaken und sehen dann mal, was für Taten den Worten dann folgen. Und wir haben die schwarze Null, haben wir doch gar nicht thematisiert, fällt mir gerade so auf. Das war natürlich ein Hammer. Ne? Also damit war nicht zu rechnen, dass Thomas Wüstefeld ein ausgeglichenes Ergebnis präsentieren kann für das laufende Geschäftsjahr. Läuft ja noch 3 Tage. Mhm. Da war ich relativ baff. Ging dir wahrscheinlich ähnlich, Nando.
Ja, ja und nein. Also im ersten Moment, klar, ich sag was, schwarze Null, wie geht das? Und jetzt gehöre ich ja zu der Fraktion, die sowas mal in der Ausbildung gelernt hat und damit auch viel gearbeitet hat und habe mir natürlich am nächsten Tag versucht, das mal herzuleiten, wie das denn möglich ist. Und klar, wir hatten mehr Einnahmen im Pokal, gar keine Frage. Und ich denke halt, dass auch die Transfersummen, die wir für Vuskovic und Muheim bezahlen, dass die ins neue Jahr wandern. Das hilft natürlich, um das Ergebnis ein bisschen schöner also oder sinnvoller darstellen zu lassen, dass es eben eine schwarze Null gibt. Das sehen wir natürlich erst, wenn der Jahresabschluss veröffentlicht wird. Aber grundsätzlich, ich will das gar nicht kritisieren, es ist vollkommen legitim, die Transfers in die Bilanz zu packen, in der irgendwie die neue Saison beginnt. Das ist alles in Ordnung. Nur ist es vielleicht zur Einordnung, wann zahlt welches Geld und wann wird es dann wirklich Gewinn oder Verlust relevant, ist, glaube ich, immer ganz schön, wenn man das in der Bilanz mal nachvollziehen kann. Da freue ich mich drauf. Ich finde es halt gut, dass er wirklich, die schwarze Null ist für mich ja eher so ein Symbol für, wir geben das Geld nicht mehr mit beiden Händen raus, wir sparen, wir achten da drauf. Das war für mich eigentlich das, was mich positiv gestimmt hat. Hätten wir jetzt einen Verlust von 2 Millionen gehabt, hätte man das immer noch mit Pandemie und Problemen begründen können. Aber die schwarze Null ist für mich eher so dieses, wir arbeiten jetzt anders. Wir können nicht mehr, wir müssen anders arbeiten, aber wir machen es auch. Das fand ich halt so. Das war die Quintessenz, die ich da rausgezogen habe. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, ich war aber auch erstmal baff, als er gesagt hat, so wie es aussieht, schreiben wir eine schwarze Null. Das ist natürlich erstmal auf dem Papier und in der Außendarstellung des Vereins auch wichtig. Das ist halt ein Signal.
Ja. Er hat ja auch gleich, um sich nicht selbst auf die Schulter klopfen zu müssen, hat er ja auch gleich als Begründung mit angemerkt, dass die Relegation natürlich ein wirtschaftlicher Erfolg war, genauso wie der DFB-Pokal. Das waren Gelder, mit denen man so nicht rechnen konnte, die dann eingespielt worden sind, sportlich eingespielt worden sind, was ja auch mal was Schönes ist. Aber wie gesagt, gerade in diesen Pandemiezeiten habe ich damit nicht gerechnet und umso schöner ist es, wenn es dann eintrifft. Ja, Tanja, du noch was? Habe ich irgendwas vergessen?
Ich habe mich drüber gefreut, aber ich war tatsächlich nicht überrascht.
Kannst du hell sehen? Die Lottozahlen, Tanja, nochmal.
Sieh du wieder, ne?
Ja, ich warte
nicht jetzt. Bitte. Weil vor einem Jahr stand da Wettstein und hat gesagt, ja, wir machen eventuell ein Minus irgendwie von in einem kleinen einstelligen Millionenbereich. Und wenn du dann reinrechnest, wie weit wir im Pokal gekommen sind und dann die Relegationseinnahmen und auch aus den letzten Spielen, die dann ja auch irgendwie zumindest gegen Hannover war es ja nochmal ausverkauft und so weiter. Da war ich dann schon irgendwie davon ausgegangen, das sind eigentlich so die Millionen, die sonst gefehlt hätten. Deswegen also, hat mich das jetzt nicht so überrascht.
Gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe. Im Vorwege, sagt man dann wohl, wie das Ergebnis aussehen könnte, weil man nimmt das ja seit Jahren einfach immer nur noch so mit und geht dann weiter.
Aber spannend, dass die Aussage von Wettstein damals bei Tanja noch so präsent ist, weil das erklärt natürlich auch ganz gut, dass das eben möglich ist, wenn man überperformt sportlich, wie wichtig das sein kann, sportliche Mehrergebnisse einzufahren und dass das eben dem Verein dann doch hilft. Und sei es auch mal ein guter Transfer im Verkaufsbereich. Also dass man eben, das geht nur über diesen Weg. Das scheint ja dann dadurch auch klar zu werden. Wir müssen einfach mal wie mit einem Amadou Onana eben einen Glückstreffer machen, einen jungen Spieler verpflichten, der sofort sich mega entwickelt und dann für viel Geld, in Anführungsstrichen, aus Sicht des HSV in den Verein wechselt, weil das eben die Lücken stopft, die wir sonst haben. Und das ist ja weiterhin so. Es reicht ja noch nicht, um alles zu bezahlen, was notwendig wäre in den nächsten Jahren.
Nee, aber grundsätzlich ist halt durch die vielen auch durchaus dann ausverkauften Heimspiele dann nochmal einfach der Umsatz gestiegen. Und von daher war es ja auch logisch, dass dadurch dann der Fehlbetrag kleiner wird.
Ja, klar. Absolut. Ich
weiß in dem Zusammenhang auch nicht, wo der Stadionverkauf hin oder der Stadiongrundstücksverkauf hin gebucht wird.
Das ist in dieser Saison verbucht.
In der jetzigen, ne?
Ja.
Also in diesem Ergebnis ist das dann mit drin.
Es stimmt. Aber
das sind ja auch diese, wir haben ja in fast jedem Jahr irgendwelche außergewöhnlichen Einnahmen und dieses Jahr wäre es das. Wie das
wir haben aber zumindest keine außergewöhnlichen Ausgaben im Sinne von, wir haben mal wieder drei Trainer gefeuert.
Das Einzige, was wir machen müssen, eine kleine Abfindung für Ken Zombie zahlen, damit er geht.
Ja, das, also. Die
Vertragsauflösung. Aber das spart der HSV natürlich immer noch bei.
Genau, also da rentiert sich natürlich dann das eingesparte Gehalt gegen. Ja, ne? Auch das ist dann einfach. Das ist leider einfach so.
Ja, muss man so sagen. Schöner wäre es natürlich anders, aber schöner wäre es, wenn er wirklich irgendwann durchgestartet wäre. Aber
genau. Naja. Ich sag mal so: Jonas Bolt wirtschaftet in seinem Bereich ziemlich gut.
Ja. Wollen wir sehen. Übrigens, ist euch aufgefallen, dass zum Trainingslager der Johansson gar nicht mehr mit dabei ist?
Ja.
Tor?
Ja.
Ich habe gerade so den Kader mal durchgeguckt.
Und Abendblatt hat es auch gerade schon groß verkündet, dass Johansson freigestellt wurde, um sich einen neuen Verein zu suchen.
Jo. Sonst war ja alles so dabei, was Rang und Namen hat, was man so denken kann. Kurzen Abschluss noch. Blick auf die kommende Saison, werden wir kurz sportlich. Müssen wir noch die Anträge besprechen? Ich würde sagen, zwei, drei Worte sollte man ruhig noch verlieren. Zum einen dieser Antrag über das Wahlrecht oder das Vorstellungsrecht des Beirates mit aus Erfahrung der letzten Mitgliederversammlung bei der Wahl. Nando, wie hast du das erlebt?
Der Antrag hat per se eine richtig gute Idee. Ja. Und der hat auch seine Daseinsberechtigung, aber er war nicht sauber ausformuliert. Das hat auch Timo in seinem Redebeitrag dazu nochmal klargestellt. Solche Anträge sind ja wirklich elementar wichtig. Das sind ja auch wirklich Meinungen und Punkte, die gehört werden müssen und die auch mal umgesetzt werden müssen, damit wir nicht eine solche Farce haben bei einer Wahl. Das war eine Farce, das kann man nicht anders sagen. Nur muss so ein Antrag eben auch in seiner Gesamtheit den Spielraum erlauben, dass eben auch mal vielleicht sogar 10 Leute vorgeschlagen werden oder zugelassen werden. Den Ansatz zu sagen, ich gehe damit über eine Satzungskommission, ich mache, versuche das, was ich erreichen möchte, in Worte zu fassen, lasse dann die Experten das so formulieren, dass es klar ist, das ist schon der richtige Weg. Und deswegen war es gut, den Antrag in der Form abzulehnen, wenn dieser Antrag bei der nächsten Mitgliederversammlung in irgendeiner Form wieder da ist. Und der HSV hat ja gesagt, sie arbeiten auch noch im Hintergrund an weiteren Anträgen, wenn man da gemeinsam versucht, die Satzung so modern aufzustellen, dass wir in dem aktuellen Konstrukt mit der AG und mit dem e.V. vernünftige Wahlmöglichkeiten haben und ein vernünftiges Stimmrecht ausüben können. Das ist schon wichtig,
ja.
Aber die Idee fand ich gut und ich finde es auch gut, dass so ein Antrag gestellt wird, damit man über die Thematik spricht.
Bin ich vollkommen bei dir, 1:1.
Gut gedacht, schlecht gemacht. Ja,
ist genau. Aber auch okay. Also man darf einen falschen Antrag stellen, um sich dann Hilfe zu holen, um sich Gehör zu verschaffen, um die Kontakte zu bekommen. Das ist gut so. Ja.
Dann hatten wir noch einen zweiten Antrag, über den man noch vielleicht kurz reden sollte. Das war der, ja, ich möchte es jetzt nicht abwertend verstanden wissen, aber der ewige Ferslev, der ja schon seit Jahren darauf hinarbeitet, dass sich der HSV doch in eine KGAA umwandeln möge, also die AG in eine KGAA umwandeln möge, um Gelder wieder regenerieren zu können. Auch da ist im Prinzip das gleiche Vorgehen zu sehen, dass es da ja auch schon eine Kommission gibt, die sich zwar kaum getroffen hat, aber immerhin schon existiert. Und die Thematik, so wie Ferslev das ausgedrückt hat, dann auch wieder zu einseitig war. Mir zu einseitig war. Tanja, wie geht's dir?
Ich fand die Ausführung von Ferslev, wie üblich, hat er noch viel drumherum und über viele Umwege gemacht. Ja. Aber grundsätzlich fand ich es durchaus logisch und auch nachvollziehbar, weil ich bin seiner Meinung, wenn es zu einer Umstrukturierung in dem Bereich kommt, dann werden wir eine KGAA. Das ist einfach so.
Dann aber das dann auf die nächste Mitgliederversammlung mit Hochdruck vorzubereiten als Konzept, fand ich dann schon wieder vielleicht ein bisschen übers Knie gebrochen. Obwohl das Thema schon lange genug in der Luft hängt, also man hätte das auch schon lange anfassen können.
Eben, also da soll man mal so ein bisschen einfach Druck zu machen mit diesem Antrag.
Das ist ja wieder das Gleiche, wie wir es eben ja auch schon gesagt haben bei dem ILK. Ne?
Definitiv, also da muss Druck rein und das Thema darf jetzt nicht brachliegen, weil es ein klarer Wunsch aus der Mitgliedschaft ist, dass eine Prüfung stattfindet, aber das ist ein sehr komplexes Thema und ein solch komplexes Thema, das muss aus meiner Sicht nicht auf der Mitgliederversammlung diskutiert werden, wenn es schon zur Abstimmung kommen soll. Also sprich, Ferslev, so habe ich das verstanden, wollte, dass zur nächsten Mitgliederversammlung die Umwandlung abgestimmt wird. Lasst uns doch den ersten Schritt machen und die Umwandlung erstmal verstehen. Und zwar alle, die dann dafür abstimmen werden. Das fehlt mir. Und da fehlte mir bei seiner Rede und bei seinem Antrag auch irgendwo die Bereitschaft, was ich aber verstehen kann, weil sich eben nichts bewegt. Ich hätte vielleicht den Antrag eher so gestellt, dass der HSV jetzt wirklich angewiesen wird, innerhalb eines festgelegten Zeitraumes der Mitgliedschaft die Möglichkeiten und Vor- und Nachteile einer Umwandlung und gegenüber der jetzigen Form mal darzustellen, um dann wirklich zu sagen, dann bereitet das vor und stellt uns das zur Abstimmung, wie ihr euch das vorstellt. Aber wir können nicht über eine solche komplexe Angelegenheit einfach mit Ja oder Nein abstimmen, zumindest ich kann es nicht, wenn mir das Thema nicht mal vernünftig über vereinsinterne Medien oder Gesprächsrunden oder außerordentlicher Mitgliederversammlung nur zu diesem Thema oder wie auch immer man es nennt, um da mal erstmal eine offene Diskussion zu führen. Was bedeutet das? Dass man dann eben auch mal Leute einlädt, die das vielleicht auch gut erklären und moderieren können. Das wäre schon wichtig für mich.
Aber das war ja auch Ziel des Antrags. Also ich meine, er hat das ja nicht er wollte ja, dass einfach in einem Jahr ein Konzept steht. Und man, also irgendwas, worüber man reden kann und nicht irgendwie sich weiterhin auf dem Weg zu einem Konzept sich befindet, sondern dass in einem Jahr dann auch tatsächlich was da ist, worüber man reden kann.
Okay, dann habe ich das vielleicht etwas anders verstanden und vielleicht war ich auch ein bisschen abgehängt von seinen Umwegen in seiner Ansprache. Das mag ja sein, dann ist es vielleicht auch von Rainer Fersleff nicht klar genug und knapp deutlich präsentiert worden. Ich fand, ich konnte ihm irgendwann nicht folgen, weil er dann ausholte und auch so mit Sachen um sich warf, die man so schnell gar nicht so richtig greifbar hatte. Ne? Es gibt ja kaum noch was anderes außer eine KGAA. Das muss ich vielleicht dann auch mal ein bisschen mit Belegen hinterlegen und vielleicht dann auch mal eine Folie anwerfen und zeigen, diese Mannschaften in der Bundesliga und in der zweiten Liga sind eine KGAA, die und die sind es nicht und die sind das und das, dass man vielleicht auch mal wirklich einen visuellen Eindruck bekommt, weil immer nur hören, und er hat ja sehr lange gesprochen und so viele Kurven und Abkürzungen und Schleichwege genommen, dass man ihm da nicht folgen kann, das muss besser vorbereitet sein.
Ja, aber grundsätzlich hatte er...
Schriftform wirklich besser als in der verbalen, vorgetragene Form.
Das ist halt das generelle Problem von Rainer Fersleff. Ja. Er hat durchaus gute Ideen und auch gute Ansätze, aber er lässt sich dann in der Rede von seinem Eifer einfach schnell in irgendwelche Richtungen abdrängen, wo man ihm dann nicht mehr ganz folgen kann. Grundsätzlich aber zu dieser Beweislage, es ist tatsächlich so, ich glaube, es gibt... Die Bayern sind eine AG, der VfB Stuttgart ist eine AG, wir sind eine AG. Dann gibt es noch ein paar EVs und der Rest ist KGAA.
Ich habe es jetzt zufällig aufgemacht auf Wiki. 13 EVs, 13 KGAAs, 6 GmbHs und 4 AGs. Ah. Also ist schon... Frankfurt. Frankfurt, Stuttgart, Bayern, Hamburg. GmbHs Hoffenheim, Ingolstadt, Leipzig, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg und dann eben KGAAs und EVs zu gleichen Teilen. Wobei, wenn man sieht, Schalke ist ein EV, aber auch da klappt es ja mit externen Geldern. Also das ist alles sicherlich ein bisschen schwammig in der Form, aber grundsätzlich ja, es ist die KGAA ist, wenn man ausgliedert, die mehr genommene Form. Das ist schon richtig. Ist
tatsächlich auch die empfohlene Form vom DFB oder von der DFL.
Richtig, ja.
Aber wie gesagt, da sollte man wirklich nochmal, wie wir eben schon gesagt haben, Ruhe das Ganze vorbereiten. Man hätte diesem Antrag zustimmen können von Fersleff, aber er war, wie gesagt, mal wieder sehr schlecht präsentiert. Ja. Andersrum wäre es auch ein Jammer gewesen, wenn dieser Antrag bei, ich glaube, noch 100 Wahlberechtigten, die zu dem Zeitpunkt noch da waren, dann irgendwo die Zustimmung gegeben worden wäre, wäre auch irgendwo, naja.
Ja, genau, ich finde, genau das ist der Punkt. Ne? Eine solche Entscheidung muss man so vorbereiten und dann auch gerne, das ist natürlich ein Wunsch, ne? Es ist ja keine Pflicht, aber da hätte ich auch gerne wieder eine größere Anzahl an stimmberechtigten Mitgliedern vor Ort, die das wirklich hören und dann nach eigenem Ermessen abstimmen, aber mit 100 Leuten so einen Antrag oder am Ende mit 100 Leuten darüber zu entscheiden, ob wir es machen oder nicht, das wäre mir dann auch ein bisschen zu schade. Und ich hoffe da auch, wenn wir das Thema etwas besser im Vorlauf kommuniziert bekommen, dass dann eben auch der Wille der Mitgliedschaft da ist, sich dann an den Versammlungsort zu setzen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, komm, ich ziehe das durch, denn hier ist das mit der Stimme ist jetzt hier wirklich wichtig.
Gut. Ich glaube,
dann kleine kann man Prognose, wenn es dann tatsächlich zur nächsten Abstimmung über eine Struktur kommt, sind nicht mehr als 2000 Leute da.
Jo, wenn überhaupt.
Ja.
Eher weniger. Wären dann aber immer noch die zweitgrößte Mitgliederversammlung, die wir je hatten, oder? Jo.
Nee, da gab es schon früher mal welche, die...
Mehr als 2000?
Ja, doch, so in den ganz wilden Jahren.
Da hat Tanja noch gesungen auf der MV.
Nee, da war ich noch nicht mal Mitglied, aber das war so die Hoffmann-Jahre. Die
Weseler-Jahre noch, ne?
Nee, die Hoffmann-Jahre, die ersten. Ach, ja. Und da war richtig Halligalli.
Na gut.
Da waren auch die MVs, die um Mitternacht abgebrochen wurden und eigentlich irgendwann nochmal fortgesetzt werden mussten, weil CCH wollte dicht machen und ja. Man war aber irgendwie erst bei der Hälfte der Tagesordnung und so.
Naja.
Da waren dann auch locker mal irgendwie 3.000 bis 4.000 Leute da.
Okay, ich vertraue da auf Tanjas Expertise. Die ist in solchen Dingen wirklich gut und weiß das alles. Ich habe so die Mitgliederversammlung, klar, Ausgliederung AG 10.000 ungefähr. Ansonsten habe ich immer so das Gefühl gehabt, irgendwas zwischen paar hundert und mal 1.000 oder 1.100. Aber ich will das, wenn Tanja das sagt, dass da auch schon mal richtig Spaß im CCH war. Und ich glaube, es gab eine, wo der zweite Saal auch noch besetzt war. Das bei der war ich auch mal. Aber ich weiß die Zahl nicht mehr. Von daher, Tanja wird da richtig liegen, ganz sicher.
Selbstverständlich. Tut sie das nicht immer? Nein,
ja,
sie tut es nicht immer.
Meistens.
Genau.
Meistens unnützes Detailwissen rund um den HSV.
Genau. Gut, ich würde sagen, dann lass uns doch nochmal eine kleine Pause machen, einmal durchatmen und dann lass uns nochmal ganz kurz die sportliche Situation vor der Saison einschätzen, damit wir dann auch, wo wir den Nando schon mal da haben, auch ein bisschen über Fußball reden können.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vom Wüstenfeld aufs Fußballfeld in nur ein paar Minuten. Das gibt es nur hier beim HSV-Talk auf meinem Sportpodcast. Ich freue mich sehr, dass der Nando noch da ist und die Tanja ertrage ich auch noch ein paar Minuten. Lass uns noch mal ein bisschen über Fußball, über die kommende Saison reden. Wir haben den gleichen Trainer, den gleichen Vorstand und in großen Teilen den gleichen Kader wie im letzten Jahr, Nando. Gefällt dir das?
Und wie? Großartig. Wirklich großartig, dass das Wort Kontinuität, Entwicklung und punktuelle Verstärkung wirklich mal genauso gelebt wird, wie es angekündigt wurde. Das stimmt mich unglaublich positiv. Und deswegen freue ich mich auch schon seit einiger Zeit auf die neue Saison, weil ich da das Vertrauen habe, dass wir auch diesen nächsten Entwicklungsschritt auf dem Platz sehen werden mit Tim Walter und einer eingespielten Mannschaft, die ein paar neue Impulse bekommt, etwas mehr Konkurrenz an der einen oder anderen Stelle. Das kann eigentlich nur gut werden, wenn natürlich alles normal läuft und Verletzungen und Geschichten außen vor oder irgendwelche persönlichen Animositäten. Aber positiv gestimmt bin ich auf jeden Fall.
Tanja, wir haben jetzt 4 Abgänge, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig so im Kopf habe, mit Jamra, Kinsombi, Alidou und Winsheimer. Mikkel Kaufmann ist natürlich auch noch weg als Leihspieler und genauso wie Chakwetadze. Jetzt habe ich bestimmt noch irgendeinen Leihspieler vergessen. Wer tut dir da so am meisten weh? Was findest du schade?
Also, da ist jetzt kein Abgang dabei, wo ich sage, um Himmels Willen, wie sollen wir den ersetzen? Also, selbst wenn jetzt der kolportierte Wechsel noch von Josh Wagnumann zum VfB Stuttgart dazu kommt, auch dann bin ich immer noch relativ entspannt, weil ich mir sage, ja, das können wir irgendwie auffangen. Also, okay, dann bräuchten wir vielleicht doch nochmal irgendwie einen Rechtsverteidiger, das wäre vielleicht ganz praktisch, aber ansonsten, weiß ich nicht, kann ich alles gut vertreten, was da bisher an Abgängen dabei ist.
Nando, ich schätze mal, bei dir wird das ähnlich sein. Und deswegen erweitere ich die Frage gleich mal mit den Zugängen. Sagen sie dir was? Freust du dich auf jemanden besonders?
Ich freue mich erstmal darüber, dass der HSV geschickt einkauft, auch finanziell das vernünftig löst. Und ich freue mich tatsächlich über Bilbia von Ingolstadt, weil das eins dieser Transfers ist, naheliegend, aber trotzdem gut umgesetzt. Ein junger Spieler, der die Liga kennt, der das Gehaltsgefüge nicht sprengt und der für ein bisschen mehr Konkurrenzfähigkeit auf der Außenbahn sorgt. Laszlo Benes ist natürlich momentan so ein bisschen der sogenannte Königstransfer, der kommt aus der ersten Liga von Gladbach, da will ich aber nicht sofort irgendwie wieder die Erwartungen hochhängen. In Summe gefällt es mir einfach, was da an Neuzugängen passiert, und Tanja hat es richtig gesagt, ne? Bei den Abgängen, Alidou ist so der in Anführungsstrichen Stammspieler, der uns flöten geht auf der linken Seite. Von den Abgängen, die wir zu verzeichnen haben, ist er derjenige, der noch die meiste Einsatzzeit hatte und auch einen gewissen Mehrwert auf den Platz gebracht hat. Auf dem Scorerboard, wie man so schön sagt, in der Offensive. Aber ansonsten, das ist vernünftig. Und mit Benes im zentralen Mittelfeld da die Lücke zu schließen, die Kinsombi hinterlässt, zumindest erstmal personell. Wir erwarten natürlich eine mehr von Laszlo Benes als Kinsombi gezeigt hat, von dem wir uns ja auch viel versprochen haben. Es ist schon alles ganz vernünftig und eben beruhigend, auch wenn wir natürlich händeringend auf die offensiven restlichen Transfers warten.
Ja. Wollte ich gerade sagen, Tanja, vielleicht die größte Lücke momentan ist das Sturmzentrum oder die Offensive insgesamt. Da wird es hinter Glatzel relativ dünn mit Robin Meissner noch. Aber dann war es das dann auch so ziemlich da im Zentrum. Da vielleicht so der größte Handlungsbedarf, oder wo siehst du ihn?
Also wir brauchen definitiv ein Backup von Robert Glatzel. Und auch wenn wir dann womöglich irgendwann mal ein 4-4-2 spielen wollen, wäre so ein zweiter Stürmer auch nicht ganz verkehrt. Ja. Und halt rechte Verteidigerposition. Es sei denn, irgendjemand hört auf mich und schult Bakary Yatta um. Aber...
ich würde,
glaube ich, noch nicht dran.
Ich würde Ogechika heil umschulen. Also tatsächlich würde ich das tun und deswegen in der rechten Verteidigerposition kein Geld investieren in der Form, sondern lieber vorne gucken, dass wir da aufgestellt sind und auch von der Bank mal etwas bringen können. Also für mich hängt es tatsächlich so ein bisschen an Königsdörfer. Er ist der Spieler, der auf den Außen spielen kann, der im Sturm spielen kann, der zweiter Stürmer spielen kann. Das hat er bei Dresden alles getan. Wäre auch wieder dieser Spieler, kostet zwar ein bisschen Ablöse, hat aber zumindest ein gutes, sichtbares Potenzial, aus dem man also etwas entwickeln kann, was dann vielleicht in einer höheren Transfersumme wieder sich einspielt für den HSV, wenn er denn weiterkommt und sich weiterentwickelt. Und er wäre so ein bisschen für mich momentan der Schlüssel. Und dann hängt natürlich viel daran, was machen wir mit Robin Meissner und kommt da noch jemand um Robert Glatzel natürlich zu unterstützen für alle Fälle und auch ein bisschen die Konkurrenz zu beleben. Das sind eigentlich die beiden Positionen, wo ich sage, da muss schon noch was her. Ja.
Tanja, wie viel Lust hast du auf die nächste Saison?
Ach du, von mir aus dürfte meine Dauerkarte jetzt gerne ankommen und dann können wir loslegen. Ich überlege, ob ich nach Braunschweig fahre.
Mhm. Die anderen mal besuchen? Die steht da so einen komischen Block wahrscheinlich. Aha. Da wollen wir gar nicht hin.
Und da ist eine Laufbahn dazwischen.
Ist auch noch, ne? Das ist auch so eine Geschichte da. Nando, bei dir Vorfreude schon da so allmählich? Oder sagst du auch, Mensch, so ein bisschen Sommerpause ist ja auch gar nicht schlecht?
Nee, komm. Gib Dauerkarte, gib und mach Stadion auf, kann losgehen. Echt, ich hab echt Lust. Ich hab, gerade, dass eben eine Dauerkarte wieder da ist. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo man einfach das Gefühl hat, okay, jetzt, wenn das Ding dann auch zu Hause ist, dann darf auch das Stadion aufmachen. Also ich möchte schon ganz gerne loslegen, aber die Mannschaft darf sich auch noch ein bisschen einspielen, damit unsere Euphorie dann auch auf dem Platz bestätigt wird.
Geht mir genauso übrigens, falls es jemand wissen will. Logisch, klar. Es gibt halt zu lachen, es ist einfach so. Könnte losgehen, aber ich habe immer noch so große Bedenken, dass wir wieder halbe Saison zu Hause sitzen wegen so einer doofen Pandemie.
Das stimmt.
Steht noch so im Raum, gerade wo ich das nur selbst gerade mitgemacht habe. Doofes Gefühl momentan.
Aber Sven, wann stellen wir denn unser neues Trikot vor?
Das sind so Sachen, die interessieren mich so überhaupt nicht. Also da bin ich auch raus aus der Nummer.
Die Frage wurde heute auch gestellt.
Gehört aber gestellt, ne? Ja.
Ja, das, ja.
Es gibt kein Volksparkfest diese Saison.
Genau.
Von daher, wir starten auswärts.
Und der Vertrag von Automol läuft halt offiziell noch bis zum 30.06. Das heißt, vorher kannst du es auch eigentlich, glaube ich, nicht. Das heißt,
auch nicht.
Genau, und dann sind wir schon in der ersten Juliwoche und in der Woche drauf geht es ja schon in die ins erste Spiel. Also ich glaube, das wird relativ Schlag auf Schlag gehen.
Ja.
Weil die werden nicht mit den alten Trikots irgendwie in Braunschweig auflaufen. Also können wir davon ausgehen, der Hype ist groß ja. Mit einem Hamburger Sponsor. Der HSV wird die Münzen schon gerne haben wollen. Also ich denke mal, erste Juniwoche, Juliwoche, da können wir schon mit rechnen, dass das relativ dann passiert.
Vielleicht
also,
auf dem TK Schland in Stuttgart. Könnte es ja haben. Wäre der richtige Rahmen.
Ja, bestimmt.
Ja, aber dann musste auch Adidas da hinkommen mit irgendeinem HSV-Repräsentanten und die angepasst verteilen.
Tanja und ich sind ja da.
Das ja, dann holen wir einfach noch uns Uwe und
genau.
Bernd Wehmeyer da mit Horst dazu. Rubesch
und Bernd Wehmeyer dazu und dann bin ich auch endlich mal nicht der Älteste.
Dann kannst du endlich meinen Altersschnitt senken.
Siehst du wohl?
Und ich kriege Ärger, dass ich sage Seniorität, ey. Das ist ja
deswegen stelle ich das immer gleich selbst rein, bevor ihr das macht, dann, ne, weil besser wird es nicht. Ja, ich glaube, so als kleiner Ausblick soll das schon genügen. Viel mehr gibt es jetzt ja auch noch nicht zu sagen. Der Walterball wird sich nicht großartig ändern, habe ich das Gefühl. Wird vielleicht hier und da ein bisschen angepasst, ein bisschen erwachsener werden. Und da freue ich mich sehr drauf, die nächsten Entwicklungsschritte unserer Mannschaft zu sehen und so gerade so vor einigen Spielern, wo vielleicht noch ein bisschen mehr kommen könnte. Da freue ich mich doch sehr drauf. Gefreut hat mich auch, dass der Nando heute da war. Sehr schön, sehr interessant, was du zu erzählen hattest, auch wenn das nicht ganz so kontrovers war bei uns dreien, aber es muss ja auch nicht, ne?
Nö, muss es nicht und es ist mir immer wieder eine Freude, bei euch zu Gast zu sein. Es macht einfach großen Spaß.
Ja.
Und vielen Dank.
Falls ihr es noch nicht gehört habt, dieser junge Mann hat auch so einen Podcast, Volksparkgeflüster. Da sind sie ja fast wöchentlich beim Spielebesprechen dabei.
Ja, geht jetzt auch.
Irgendwann legen wir unsere Podcasts zusammen.
Ja, wir machen nur noch einen großen.
Einen großen. Oh ja, dann so eine Zehnerrunde und labern dann aufeinander ein. Das ist auch schön.
Der geht dann auch 10 Stunden und dann kann man ihn die ganze Woche durchhören, wenn man frei
ist. Das ganze Jahr durchhören.
Oh, herrlich.
Gut, ja, schön war's. Tanja, du darfst wie immer die großen letzten Worte sagen.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.